Elysion Books, heute mit Jona Mondlicht, unverglüht. Eine Geschichte, nur eine Geschichte, über eine ganz besondere Liebe zwischen zwei Menschen. Über Vertrauen, Kontrolle, Unterwerfung und Dominanz. In eine solche Geschichte schlittert Sarah hinein, als sie in der Ledermanufaktur auf ihre Schuhe wartet und den Erzählungen des Ladeninhabers lauscht. Schon bald fühlt sie sich immer mehr hingezogen zu den aufregenden, lustvollen Geschichten und ihrem Erzähler. Denn sie weiß, dass in ihr die gleiche heimliche Neigung wohnt, und so bleibt sie schließlich länger als geplant und stellt fest, dass Herr Konrad sie längst durchschaut hat. Er hat ihr seine Geschichten nicht ohne Grund erzählt. Geschrieben von Jona Mondlicht. Auszug gelesen von Rena Larf. Kapitel 3.
Stell dir einen Tag wie diesen vor, sagt Herr Konrad zu Sarah, und Sarah nickt.
Kalt war es und so unfreundlich, wie es im Dezember nur sein kann. Es war bereits Abend und draußen fiel Schnee in Strichen durch die Lichtkegel der Straßenlaternen. Auf dem Fußweg eilten die Menschen von der Arbeit nach Hause oder standen frierend an Haltestellen, um auf den nächsten Bus zu warten. Herr Konrad beugt sich leicht nach vorn und greift zu dem Teelöffel, der vor ihm auf dem Tisch liegt.
»Lia«, sagt er und schaut zu Sarah, »ich nenne das Mädchen in meiner Geschichte Lia. Ist das in Ordnung?«
Sarah nickt wieder. Sie umgreift mit beiden Händen ihre Tasse und spürt deren Wärme, als wolle sie sich vor dem kalten Dezembertag schützen.
»Gut, Lia also.« Lia sah aus einem großen Fenster auf die Straße herab. Sie sah die Striche unter den Laternen, die eilenden Menschen, eine Bushaltestelle. Sie hatte beide Handinnenflächen gegen das Glas des bis zum Boden reichenden Panoramafensters gelegt und fühlte sich, als würde sie über der Stadt schweben. Ihr war angenehm warm. Die Heizung des Hotelzimmers blies kaum hörbar Luft in den Raum. Manchmal spürte man sogar einen sanften Hauch auf der Haut.
Herr Konrad senkt den Löffel in die Tasse und rührt. »Auf der Haut?« Sarah legt den Kopf schräg und lächelt ein wenig. »Durch die Kleidung hindurch?«
»Kindchen«,
sagt Herr Konrad beinahe streng, während er den Löffel durch den Tee schwenkt.
»Kindchen, halte dich bitte zurück. Wenn du mich ständig unterbrichst, geht der Zauber der Geschichte verloren. Und wenn ich immer wieder neu ansetzen muss, entgleitet mir irgendwann der rote Faden. Lass mich also erzählen.«
»Verzeihung«, sagt Sarah. Kaum hat sie es ausgesprochen, bemerkt sie wieder dieses Funkeln in den Augen des Mannes. Nur ganz kurz. Sie schlürft schnell einen Schluck Rooibos-Tee und schaut dann auf ihre Tasse, als fühle sie sich tatsächlich schuldig.
Lia lehnte also gegen das große Fenster. Ihre Stirn berührte das Glas. Sie beobachtete das Treiben auf der Straße entspannt und ruhig, atmete tief ein und aus. Seit vielen Wochen hatte sie auf diesen Moment gewartet, hatte ihren Alltag so organisiert, dass er sich ihr nicht entgegenstellen konnte an diesem Abend. Bevor sie hierher kam, hatte sie ein duftendes Bad in Lavendel genommen, sich eingestimmt und vorbereitet auf das, was sie erwartete. Und als sie sich schließlich auf den Weg gemacht hatte, fühlte sie sich bereits in einer sanften und friedlichen Stimmung, bemerkte tief in sich ein Glühen und wusste, dass es sie an diesem Abend noch vollständig ergreifen würde. Lia ließ ihr Gesicht weich am Fensterglas entlang gleiten, die Stirn, die Nase, die Lippen. Als sie das Kinn erreichte, schlug der kleine Ring ihres schmalen Halsbandes mit einem leisen Klacken gegen das Glas.
Sarah hebt ruckartig den Kopf. Als sie zu dem Mann sieht, der ihr gegenüber im Thronsessel sitzt, begegnet sie seinem lauernden Blick. Sie ist unsicher, ob Herr Konrad auf ihre Reaktion gewartet hat oder ob er nur testen will, dass sie tatsächlich schweigt und ihn nicht wieder unterbricht. Ein Ring an einem Halsband um den Hals von Lia. Sarah legt all ihre Ungläubigkeit in ihren Blick, transportiert Fragesätze, aber schweigt. Es dauert einige lange Sekunden, bis das Duell endet. Herr Konrad erzählt weiter, als wäre nichts gewesen. Die Fragen fallen zwischen ihnen zu Boden.
»Bist du bereit?« Lia schloss die Augen. Natürlich war sie bereit. Zu keinem Zeitpunkt in den letzten Wochen war sie mehr bereit gewesen als jetzt. »Ja«, sagte sie leise gegen das Glas. Hinter Lia erhob sich ein Mann aus einem Stuhl. Von dort aus hatte er seit Minuten zu ihr herübergesehen, wie sie gegen das Fenster lehnte, wie ihr Körper einen wundervollen Kontrast zwischen heller Haut und dunklem Himmel hinter der Glasfront zeichnete. Er hatte genussvoll beobachtet, dass sie still wurde, in sich versank, auf ihn wartete, minutenlang. Jetzt war sie tatsächlich bereit. Er griff neben sich und hob ein schwarzes Korsett aus Leder an. Schwer fühlte es sich an, so gerollt und mit Schnüren umwickelt, wie er es in der Hand hielt, und auch kühl, der Mann lächelte. Es war nach ihren Maßen angefertigt, nur für sie. Kein Korsett von der Stange, sondern in Handarbeit geschnitten und genäht. Etwas Besonderes. Langsam durchquerte er den Raum, erreichte Lia, stellte sich vorsichtig hinter sie, ganz dicht, hörte ihren gegen das Fenster gehauchten Atem, sah er über die Schulter hinweg in die Tiefe. Dort unten waren eilende Menschen, Schneefall und eine Bushaltestelle. Wie in einem anderen Universum. Niemand sah nach oben. Niemand bemerkte die gegen das Fenster gelehnte Frau, die bis auf ein Halsband gänzlich unbekleidet war. Wenn doch, wäre sie unerreichbar gewesen. Der Mann trat leise einen halben Schritt zurück. Mit ruhiger Hand rollte er das Korsett aus, löste langsam die Schnüre. Weich fühlte sich das Leder an, aber er wußte, dass es bald nicht mehr so sein würde, wenn er die Schnüre erst wieder angezogen haben würde. Wie eine zweite Haut würde es sich um Lias Körper legen, erst sanft, dann einengend, später besitzergreifend, sie formend, zunehmend formend, ihr die Luft nehmend. In dieser Reihenfolge. Er würde sie schließlich so eingeschnürt haben, dass sie alles geben mußte, um zu bestehen. Wie lange sie das schaffen würde für ihn, wußten sie beide nicht. Aber sie würden es sehen. Dazu waren sie hier. Als er Lia das Korsett um die Taille legte, sog sie laut und schnell den Atem ein, als wäre sie erschrocken, als hätte sie nicht damit gerechnet. Tatsächlich war es aber nicht so. Die erste Berührung, der Moment, auf den sie so lange gewartet hatte, ab dem es keine Umkehr mehr gab. Viele Wochen hatte sie sich diesem Augenblick entgegengesehnt. Alles in Ordnung?
Sarah sieht erschrocken von ihrer Tasse nach oben. Ja, sicher. Sie bemerkt, dass sie bereits jetzt völlig von der Erzählung ergriffen ist. Herr Konrad hebt überrascht die Augenbrauen. Mehr nicht, dann setzt er fort.
Alles in Ordnung? Ja, sagte Lia leise. Der Mann nickte, als fühle er sich bestätigt. So schweigst du ab jetzt. Eindringlich klang es, bis zum Schluss. Er zog das Korsett an ihr zurecht, ein wenig nach oben, so daß sich die untere Kante auf die Hüften legte, ein wenig zur Mitte, damit die Hakenleiste eine Linie von Lias Bauchnabel bis unter die Mitte ihrer Brüste zog. Langsam, gewissenhaft, genießend. Bis ganz zum Schluss. Ja, wiederholte Lia, noch leiser. Der Mann entfernte sich nicht mehr als einen Schritt von Lias Körper. Betrachtete sie, wie sie dastand, still und unfertig wartend. Ein ungeschliffener Diamant, eine ungeschnürte Schönheit. Er legte seine Hände sanft auf ihre Schultern, ließ sie einen Moment dort schwer ruhen, spürte, wie Lia langsam atmete. Unten auf der Straße fuhr ein Schneepflug. Seine orangefarbenen Rundumleuchten zeichneten kurzlebige Bilder an umliegende Hauswände und das Glas der Bushaltestelle. Langsam bewegte er sich, als wolle er sich am Bürgersteig entlangtasten. Was er beiseite schob, blieb hinter ihm wulstig wie eine kleine Narbe längs der Straße liegen. Der Mann ließ seine Hände von den Schultern an Lias Seiten herabgleiten, fühlte dabei über das Leder des Korsetts, nahm sie einen Moment in den Arm. Es würde nicht leicht werden für sie. Er griff die beiden Enden der Schnüre und begann sein Werk, zog aus der Mitte heraus, was sich locker ziehen ließ, nicht viel, aber so weit, dass die Schnüre nicht mehr lose lagen. Dann begann er, langsam und gleichmäßig Schlaufen zu ziehen, von oben her, von unten her. Zentimeter um Zentimeter raubte er Schnur, entführte sie aus der Mitte der Ösen, begann wieder von vorn. Lia stand still, atmete noch immer gleichmäßig, ließ es geschehen. Sie hatte die Augen geschlossen und war längst in sich versunken, nicht mehr in dieser Welt, in der man sie hätte am Fenster stehen sehen können. Sie erwartete das, was sie geben wollte, und sie war vorbereitet darauf, dass es schwer fallen könnte, denn sie hatte dieses Korsett noch nie so getragen, nicht für ihn, nicht geschnürt. Der Mann hielt inne, behielt aber die Enden der Schnüre in der Hand, hielt sie auf Zug. Es gab keinen Weg zurück. Er trat näher an Lia, schmiegte sich von hinten an sie, wartete einen Moment, lauschte, verinnerlichte, dass Lia noch ebenso sanft vor ihm stand, wie sie es bislang getan hatte. Der Schneeflug war verschwunden. An der Haltestelle sammelten sich mehr und mehr Menschen, Hände in den Taschen vergraben, dann und wann einen Schritt vor und wieder zurücktretend, wartend. Der Mann hauchte liebevoll einen Kuss auf die Schließe des Halsbandes in Lias Nacken. Er liebte diese Stelle auf ihrer Haut, denn er empfand sie als ihre verwundbarste, dort, wo er sie immer wieder gefangen nahm, gefangen nehmen durfte. Lia atmete aus, langsam und gleichmäßig. Ihr Atem war jetzt die einzige hörbare Verbindung zwischen ihr und ihm. Dann entließ der Mann sie aus seinem Körperkontakt. Er begann von Neuem, zog kleine Schlaufen, immer wieder, zwängte sie zur Mitte hin, raubte sie dort heraus. Das Leder schloss sich immer enger um Lias Körper, umgriff ihre Taille, forderte Form. Er bemerkte, dass Lia zunehmend ihr Körpergewicht gegen das Fenster lehnen musste, um dem Zug an den Schnüren in ihrem Rücken zu begegnen. Sie stand nicht mehr unbeweglich, denn er bewegte sie mit jedem Zentimeter Schnur, den er den Ösen abzwängte. Jede gezogene Schlaufe zog auch ihren Körper, und immer wieder sank Lia nach einem solchen Ruck wieder nach vorne. Erneut beraubt um einen Teil Umfang, dafür bereichert um ein Stück Stolz, noch immer hier zu stehen. Als Lia wieder die Stirn gegen das Fensterglas drückte, hielt er erneut inne, griff mit einer Faust die Schnüre direkt an den Ösen, damit sie sich nicht zurückziehen konnten. Seitwärts trat er neben Lia, sah in ihr Gesicht. Lia hatte die Augen geschlossen, ihre Zähne bissen auf die Unterlippe. Leicht war es längst nicht mehr. Aber sie atmete noch immer gleichmäßig. Leise zog sie durch die Nase Luft ein, soweit es die Enge um sie erlaubte. Langsam strömte die Atemluft wieder aus. Der Mann beobachtete es eine Weile, ließ sie nicht aus den Augen. Mit dem Zeigefinger strich er ihr über die Wange, um die Haut warm und trocken zu fühlen. Lia nickte. so leicht, daß dabei die Haut ihrer Stirn am Glas haften blieb, daß sich ihr Kopf nur Millimeter bewegte, er aber sah es. Er trat wieder hinter sie, langsam, wartete noch einen Moment und dann zog er richtig, hakte die Finger in die wenigen Zentimeter Schnur zwischen den Kanten des Korsetts, drehte die Hand, zog dabei die Schnur über den Zeigefinger so stark, daß sie sich in seine Haut biss, ließ keinen Zentimeter eine Chance, durch die Ösen wieder zurückzugleiten, legte seinen Unterarm auf Lias Rücken, um sie von sich wegzudrücken, während er das Korsett Millimeter für Millimeter schloß. Lia rutschte mit den Handinnenflächen auf dem Fensterglas ein wenig nach unten, um stabiler stehen zu können, denn sie wurde Spielball des kräftigen Ziehens und Drückens in ihrem Rücken, hatte ihren Körper nicht mehr unter Kontrolle. Gleichzeitig mühte sie sich zu atmen. Immer dann, wenn der Zug kurz nachließ, wenn der Mann in ihrem Rücken die Finger zwischen die Schnüre legte, um dort nachzuziehen. Ihr Atemrhythmus lief im Gleichklang mit Ziehen und Nachfassen. Und doch wurde es mit jedem Zug schwerer. Der Mann hinter ihr wartete, lauschte nach ihr. »Atme kräftig aus«, sagte er schließlich, und Lia bemerkte, daß seine Stimme belegt war. Lust. Sie ahnte, welchen Anblick ihr geschnürter Körper für ihn bieten mußte. Sie wußte aber auch, daß schon der Weg dorthin für ihn erregend war. Beides wollte sie ihm schenken. Sie öffnete daher den Mund und atmete aus, bis sie meinte, keine Luft mehr in den Lungen zu haben, und sie ballte die Hände zu Fäusten, denn sie wußte, was nun kam. Mit einem kräftigen Ruck zerrte er an den Schnüren in der Mitte, zog sie so fest an, daß sich das Korsett um ihren Körper legte wie ein fester Panzer, hörte nicht auf, zog weiter, drückte sein Knie gegen ihren Hintern, faßte kurz nach und forderte noch mehr. Lia hatte große Mühe, sich auf den Beinen zu halten, aber er hatte sie zwischen sich und dem großen Fenster eingeklemmt. Ihr verlangte nach Luft, und sie öffnete weit den Mund, drehte den Kopf zur Seite, versuchte zu atmen, aber ihr Körper war fest umschlossen und eingeengt von Leder. Nur einen Hauch sog sie ein, mehr war nicht möglich. Sie riss die Augen auf, mühte sich, keine Panik zu bekommen, schließlich hatte sie doch gewußt, daß es nicht leicht werden würde. Ihr mußte genügen, was sie bekommen konnte, und so versuchte sie es Hauch um Hauch, beschränkte sich für ihn. Der Mann hielt die Schnüre in ihrem Rücken unnachgiebig. Aber er war wieder an ihrer Seite, beobachtete sie, verfolgte den schnellen Rhythmus ihres flachen Atems, entdeckte Schweiß auf ihrer Stirn, fühlte, daß ihre Wangen nicht mehr ganz so warm waren wie vorhin, sah ihr in die Augen, bemerkte, daß sie ihn ebenso ansah, nicht durch ihn hindurch, sondern mit festem Blick, das war wichtig. Lia wußte, daß er nicht aufhören würde, solange er die Schnüre in seiner Hand hielt. Es war noch nicht vorbei. Als sie glaubte, ihre flache Atmung im Griff zu haben, wollte sie ihm auch noch den Rest von ihr schenken. Sie nickte. Der Mann nickte zurück. Er trat hinter sie, schob sein Knie an ihren Hintern, nahm die Schnüre wieder in beide Hände. Lia sah, daß unten auf der Straße ein Bus hielt und die an der Haltestelle wartenden Menschen einsammelte. Eine Frau in einem grauen Mantel sah vor dem Einsteigen zu ihr nach oben. Da schloss Lia die Augen und lehnte die Stirn wieder gegen das Glas. »Atme aus!« Lia atmete aus. Es war ein Ruck, der ihrem Körper die letzten Millimeter abzwängte. Die Schnüre im Rücken knarrten, das Knie des Mannes zwängte sie gegen die Glasscheibe, und sie hatte das Gefühl, auf jeder Stelle ihrer Haut eine tonnenschwere Last zu ertragen. Sie stöhnte laut auf, nicht vor Schmerz, sondern weil das Korsett ihr die letzte verbleibende Luft aus den Lungen gedrückt hatte. Lea spürte, wie der Mann hinter ihr die Schnüre verknotete. Endstation. Mehr ging nicht. Mehr wollte er nicht. Kräftige Hände griffen an ihre ledergepanzerte Hüfte, drehten sie herum. Lea lehnte sich kraftlos mit dem Rücken gegen das Fenster, versuchte zu atmen. Es gelang ihr kaum. Sie sah ihn an, lächelte, wußte, wie er sie gerade wahrnahm, genoß es, so vor ihm zu stehen, für ihn. Sie spürte das geschlossene Leder um sich, wußte um den festen Knoten in ihrem Rücken und auch, daß sie dieser Enge nicht ohne ihn entkommen konnte. Solange er wollte. »Du siehst fantastisch aus«, flüsterte er. Wie ein Hauch kam es bei ihr an. Es passt, wie angegossen. Sie wollte erst etwas sagen, sich mit ihm freuen, aber es war ihr nicht möglich, genug Luft einzuatmen. Und trotzdem genoss sie dieses Gefühl. Das war es, was auch sie erregte. Sie wußte, daß sie es nicht lang genießen würde können. Zu wenig ließ ihr der Griff um ihren Körper, aber dieses Mal wollte sie es bis zum letzten Moment durchhalten, es auskosten für ihn und auch für sich. Er trat zu ihr, umarmte sie, fühlte mit den Händen über ihren Rücken, ihre Taille, über die Seiten. »Du hast die perfekte Figur dafür, weißt du das?« »Natürlich«, wußte sie es. Wie oft hatte sie sich früher selbst zu schnüren versucht, nie war es annähernd so, wie er es jetzt getan hatte. Sie atmete flach. Es wurde immer schwieriger. »Kannst du noch?« Lea nickte leicht, aber es war gelogen. Das wußte sie. Nur noch einen Moment, dieses Gefühl, atemberaubend. Dann wurde es schwarz um sie, und sie rutschte in seine Arme und auf den Boden, fiel wie ein welkes Blatt, aber beschützt. Sie wußte, daß er sie befreien konnte. Und daß er es tun würde. Sie hatte Vertrauen zu ihm, sonst wäre sie niemals hergekommen. »Atme wieder«,
sagt Herr Konrad leise. Es ist still in der Werkstatt. Die Kerze auf dem Tisch knistert kurz, als wolle sie darauf aufmerksam machen, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt. Sarah hält noch immer ihre Tasse mit beiden Händen. Kalt ist ihr, aber nicht mehr. Sie sieht vor sich Lea stehen, ihre Silhouette wie eine Sanduhr, in der Mitte bezwungen. Immer wieder sieht sie Lea sanft zu Boden gleiten, als die Erregung alle Luft aufgebraucht hat.
»Atme wieder«,
Sarah schreckt auf, schaut zu dem Mann auf der anderen Seite des Tisches, der zurückgelehnt in seinem Thron sitzt und sie mit zusammengekniffenen Augen mustert.
»Ist alles in Ordnung, Kindchen?«
Sarah räuspert sich, nimmt einen Schluck Rooibos-Tee, um Zeit zu gewinnen, und schiebt dann ihre Tasse langsam auf die Tischkante. »Ist es in Ordnung, dass sie es sich in Strümpfen auf einem alten Sofa in einer Werkstatt bequem gemacht hat, die sie erst gestern entdeckte? Ist es in Ordnung, dass sie sich von einem alten, fremden Mann mit Nickelbrille einen Tee und eine Geschichte servieren lässt? Dass sie derart beeindruckt beinahe die Welt um sich vergisst? Sarah weiß nicht, ob man das als in Ordnung bezeichnen kann. Plötzlich ist ihr die Geschichte unangenehm, zu intensiv, zu nah, aufdringlich. Es fühlt sich an, als hätte Herr Konrad sie bewusst gewählt. Erzählt man sich solche Handlungen, wenn man sich nicht näher kennt? Sie fühlt sich einen Moment wie Lea, die gegen dieses Gefühl ankämpft, spinnt den Gedanken weiter, wie sich das Wissen anfühlen muß, dass es noch nicht das Ende ist. Bis zum Schluss hatte ihr der Mann ins Ohr geflüstert. Bis zum Schluss hatte Lia dagegen gekämpft. Und dann? Was geschah dann? Fragt Sarah. Mit einer langsamen Bewegung dreht sich Herr Konrad in seinem Sessel zu ihr. Sein Hemd und seine Weste verrutschen dabei und werfen eine große Falte, aber das stört ihn nicht.
Dann, was meinst du, Kindchen?
Was geschah, als Lia fiel? Sarah verschränkt die Arme vor ihrem Körper, wie ein trotziges Kind, das nach einem erzählten Märchen auf den Sieg des Guten pocht. Hat er ihr geholfen? Herr Konrad sieht Sarah an, als sei er überrascht oder enttäuscht.
Diese Frage habe ich nicht erwartet,
sagt er mit seufzender Stimme.
Überhaupt nicht.
Mit einer Hand greift er in seine linke Seitentasche, wühlt darin gemächlich wie in einer Schatztruhe und zieht aus ihr schließlich einen kleinen Beutel aus braunem Leder, so wie eine handgroße geschwungene Tabakpfeife. Sorgsam legt er die Pfeife auf den Tisch vor sich und öffnet vorsichtig den Beutel. »Keine Antwort?« hakt Sarah nach. Sie bemerkt, dass es fordernd klingt, überlegt kurz, ob es vielleicht unangemessen ist, findet es aber nicht beunruhigend. Herr Konrad entnimmt dem Beutel eine Kugel aus geschnittenem Tabak und prüft sie zwischen Daumen und Zeigefinger auf Feuchtigkeit. Dann schließt er den kleinen Beutel wieder, schiebt ihn behutsam in seine Westentasche zurück.
»Natürlich, Kindchen, selbstverständlich hat er ihr geholfen.«
Sarah glaubt, dass es nur eine Redewendung ist. Diese Antwort hört sie von Herrn Konrad nicht zum ersten Mal. »Selbstverständlich?« Sie legt den Kopf schräg. »Wie konnte Lia wissen, dass er das tut?« Herr Konrad ergreift die auf dem Tisch liegende Pfeife und beginnt, sie zu stopfen. Vorsichtig schiebt er die unterschiedlich lang geschnittenen Tabakfasern in den Pfeifenkopf und drückt sie leicht an.
»Vertrauen«, sagt er, während er mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand nachstopft. Dabei nickt er bedächtig mit dem Kopf. »Blindes Vertrauen, Kindchen.«
Sarah bläst hörbar Luft aus, als sei ihr die Erklärung zu banal. Sie weiß nicht, wem sie selbst ein so großes Vertrauen entgegenbringen würde, jedenfalls nicht ohne Unwohlsein.
»Wenn deine Schuhe noch nicht trocken sind«, sagt Herr Konrad, »wüsste ich eine Geschichte dazu.«
Er betrachtet ausgiebig den Pfeifenkopf, als wäre es ihm völlig gleich, ob Sarah sofort, im Laufe des Tages oder überhaupt in diesem Jahrhundert antwortet. Dann nimmt er das Mundstück zwischen die Lippen und prüft, ob er richtig gestopft hat. Sarah überlegt, ob es eine Niederlage ist, wenn sie eingesteht, dass ihre Schuhe nicht trocken sind, dass sich das Wildleder noch nass und seifig anfühlt und dass sie tatsächlich Interesse an einer weiteren Geschichte hat. »Gut«, sagt sie nach einer Weile, stützt sich mit den Händen auf der Werkbank ab und schiebt ihren Hintern auf den Rand der Arbeitsplatte. Ihre Füße schweben wenige Zentimeter über dem Parkett. »Dann noch eine Geschichte«,